Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Babs hat ja letzte Woche mit der Serie gestartet, in der es über Beziehungen ging, in der Predigt ganz speziell über alle Beziehungen, dass Gott uns als Beziehungswesen geschaffen hat. Und ich werde heute das Ganze ein bisschen weiterführen und vor allem auch über Ehe sprechen, aber wenn du jetzt als Single oder als geschiedene Person gerade schon denkst, oh shit, hätte ich heute doch länger geschlafen, gib mir eine Chance, okay? Ich glaube, es wird nicht die klassische Predigt über Ehe und Beziehung und drei Tipps, wie du deinen Partner besser verstehen und lieben kannst, sondern ich werde es ein bisschen anders heute aufziehen. Du kannst gespannt sein. Als Pastor habe ich das Vorrecht, bei etlichen Hochzeiten mitwirken zu dürfen. Und wenn ich dann mit Paaren im Vorfeld immer über ihren großen Tag spreche, dann merke ich ab und zu, dass der Druck, der da von allen möglichen Seiten gemacht wird auf diese Hochzeit, ganz schön groß ist. Und ich kann die Paare echt gut verstehen. Als wir damals vor jetzt schon über 10 Jahren geheiratet haben, haben wir uns auch ganz schön Druck gemacht, weil wir wollten schließlich ein unvergessliches Fest feiern. Wir wollten die ultimative Hochzeit feiern. Ich habe euch mal 2 Bilder mitgebracht. Meine Frau wunderschön wie immer und ich damals noch mit vollem Haar. Letztens hat uns mal jemand wiedergesehen, der uns aus dieser Zeit kennt und dann sagte er zu Anni, hat dein Mann eine neue Frisur? Und dann sie, ja, so kann man es auch ausdrücken. Ja, mit der Erfahrung, die ich 10 Jahre später habe und mit einfach auch dem Mindset, das ich habe, versuche ich in solchen Gesprächssituationen, wenn ich merke, dass sich die Paare oder vor allem ein Partner sehr viel Druck macht, probiere ich immer wieder klarzumachen, dass es für eine erfüllte Ehe wesentlich wichtiger ist, was nach diesem einen Tag passiert, als was an diesem Tag passiert. Und am liebsten würde ich manchmal sagen, ey, macht euch nicht so einen Stress. Es ist eh nicht eure letzte Hochzeit. Aber wenn ich das sagen würde, weiß ich nicht, ob ich das Paar noch trauen dürfte. Und auch um von euch nicht falsch verstanden zu werden, wollen wir jetzt mal in die Bibel schauen und Offenbarung Kapitel 19 aufschlagen und dort die Verse 6 bis 8. Passt auch sehr gut zu den letzten beiden Lobpreisliedern, die wir gesungen haben. Und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Schar und wie das Geräusch großer Gewässer und lauter Donner, die sprachen Halleluja. Denn der allmächtige Gott hat das Reich eingenommen. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen. Und seine Braut hat sich bereit gemacht. Und es wurde ihr erlaubt, sich mit reinem und schönem Leinen zu bekleiden. Denn das kostbare Leinen ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Hey, ganz egal, wie gut deine Hochzeit war, diese Hochzeit wird besser. Ganz egal, wie wunderbar deine Hochzeit war, diese Hochzeit wird wunderbarer. Und ganz egal, wie unvergesslich deine Hochzeit war, diese Hochzeit wird unvergesslich. Ich weiß nicht, ob man unvergesslich überhaupt steigern kann. Auf jeden Fall, es wird bombastisch. Mit keinem Wort, mit keiner Sprache dieser Welt zu beschreiben, was an diesem Tag passieren wird. Ich möchte uns heute sagen, jeder Christ, egal ob Single oder verheiratet, hat laut der Bibel die ultimative Hochzeit noch vor sich. Die Hochzeit mit unserem Bräutigam Jesus Christus. Warum ultimativ? Ultimativ, weil diese Verbindung im Gegensatz zur menschlichen Ehe für immer und ewig Bestand haben wird. Ihr kennt vielleicht diesen bekannten Vers in Matthäus 22, wo Jesus darüber spricht, dass die Menschen nach der Auferstehung der Toten nicht mehr heiraten werden. Also dass die Ehe zwischen Mann und Frau dann keinen Bestand mehr hat. Und deshalb wird oft gelehrt und gesagt, dass es in der Ewigkeit im Himmel keine Ehe mehr geben wird und wir nicht mehr verheiratet sind. Das ist genau genommen nicht richtig. Es wird nämlich noch eine Ehe geben, und zwar die zwischen Christus und seiner Braut, der Gemeinde. Und diese Ehe wird uns so sehr erfüllen, dass alle anderen Beziehungen in einer anderen Form wie bisher auf dieser gefallenen Welt sein werden, wie auch immer das dann ausschaut. Für die Verheirateten unter uns bedeutet es jetzt, dass unsere Ehen hier auf der Erde nicht ewig, nicht endgültig und damit auch nicht ultimativ sind. Und einige von uns können es bereits aus persönlicher Erfahrung bestätigen, weil sie einen Ehepartner durch Tod verloren haben oder weil sie geschieden sind. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass das mit so viel Schmerz und Trauer verbunden ist. Und wie tröstend, wie ermutigend ist es da zu wissen, dass das nicht alles war, sondern dass die ultimative Hochzeit noch auf euch wartet. Und Jesus, das Lamm Gottes, er euch niemals verlassen, niemals in den Rücken, niemals belügen, niemals sterben wird, sondern ewig leben wird und immer bei euch sein wird. Für die, die wir aktuell verheiratet sind, sollte das eine so wichtige Erinnerung sein, dass unsere Ehe und unser Partner weder zum Götzen noch zum Sklaven unserer Bedürfnisse werden. Und ich glaube, in christlichen Kreisen tendieren wir dazu, der menschlichen Ehe manchmal einen zu hohen Status zu geben, dazu gleich noch mehr. Wir müssen wissen, am Ende werden wir alleine vor dem Vater im Himmel stehen und wir werden nicht von unserem Partner mitgeschleppt werden können. Und unser Partner wird auch keine Ausreden bringen können. Unser Partner wird nicht sagen können, ja, Gott, sehe es jetzt mal nicht so hart, der hat sich schon ganz angestrengt hier. Bitte versteht mich richtig, es geht hier um keine Abwertung der Ehe, sondern es geht um eine Aufwertung und eine Priorisierung unserer Beziehung zu Jesus. Und für diejenigen, die momentan alleinstehend sind und die vorhin schon am liebsten gegangen wären, als sie gehört haben, es geht heute um Ehe, ob sie gewollt oder ungewollt alleinstehend sind, es gibt gewollte Ehelosigkeit, mehr dazu in 2 Wochen. Egal, ob ihr glücklich oder unglücklich seid, es bedeutet letztendlich, dass die ultimative Hochzeit noch vor euch steht, dass ihr keine Christen zweiter Klasse seid. Und dass mit Jesus an eurer Seite euch nichts fehlt. Ganz egal, was dir irgendwelche Single-Seminare oder irgendwelche Bücher auch sagen wollen. Dir fehlt ohne Jesus nichts. Leider haben wir in unseren christlichen Kreisen, deswegen werde ich da auch so deutlich, oftmals keine oder nur eine schäbige Theologie des Single-Seins. Sodass wir Singles, wenn überhaupt, nur Tipps mitgeben, wie sie den richtigen Partner finden können oder wir ihnen sagen, was mit ihnen nicht stimmen könnte, wenn sie mit 30 immer noch keinen gefunden haben. Was mit Paulus nicht gestimmt hat, das könnte man jetzt irgendwie noch hinbiegen. So nach dem Motto, ja, wer will schon mit einem ehemaligen Mörder verheiratet sein? Aber richtig problematisch, meine Lieben, wird es dann, wenn die Frage lautet, was hat mit Jesus nicht gestimmt? Die Tatsache, dass unser Herr und Erlöser Single war, als er auf dieser Erde war, ich finde sie so faszinierend und so unterbewertet in unseren theologischen Reflexionen. Er hat uns als perfektes Vorbild auf dieser Welt vorgelebt, dass man ohne Ehepartner, und jetzt kommt das Verrückteste, was wir im 21. Jahrhundert überhaupt nicht denken können, und dem Ausleben seiner Sexualität erfüllt und im Willen Gottes leben kann. Jesus hat uns vorgelebt, dass man ohne Ehepartner und dem Ausleben seiner Sexualität erfüllt und im Willen Gottes leben kann. Ich kann und werde heute nicht näher darauf eingehen, aber wie schon gesagt, in 2 Wochen werde ich eine Predigt über erfülltes Singlesein als Christ halten. Und da wird es mir nicht drum gehen, 3 Tipps, wie du deinen Partner findest und jetzt schon für ihn beten kannst oder so, sondern ich werde Vorteile und Herausforderungen im Leben als Singles aus der Bibel herausbringen und anschauen, was es für uns auch als gesamte Gemeinde bedeutet, die wir immer so schön sagen, Familie ist unser Kern, weil es bedeutet nicht nur biologische Familie ist unser Kern, sondern geistliche Familie ist unser Kern. Und das sollten auch wir, die wir verheiratet sind, die wir Kinder haben, unsere Türen aufmachen und Singles mit in unsere Beziehungen, mit in unsere Familien hineinnehmen. Ich möchte vorab schon nochmal meine Grundthese mit euch teilen, um auch heute richtig verstanden zu werden. Ich glaube, dass die Bibel den Lebensentwurf der Ehelosigkeit nicht als einen Plan B, nicht als einen Notfallplan einstuft, sondern ich glaube, dass die Bibel beide Entwürfe nebeneinander stellt. mit ihren jeweils eigenen Chancen und Herausforderungen. Dazu mehr in 2 Wochen, wenn du auch wissen willst, wie man dann als Single den Multiplikationsauftrag Gottes leben kann. Sei gespannt, es gibt eine herrliche Antwort darauf. Heute geht es mir um die ultimative Hochzeit und ich hoffe, dass jeder von uns, egal wie sein Beziehungsstand ist, etwas mitnehmen kann. Ich finde total spannend zu sehen, wie sich das Thema der Ehe bzw. der Hochzeit wie so ein roter Faden von Anfang bis Ende durch die Bibel hindurch zieht. Und genau genommen ist es nicht nur ein Faden, sondern es sind wie so 2 Fäden, die miteinander verknüpft werden, teilweise aufeinander bezogen werden und hier und da sogar so eng verknüpft sind, dass sie verschmelzen. Der eine Faden ist die göttliche Gabe der menschlichen Ehe, die wir direkt im 2. Kapitel der Bibel in 1. Mose 2, Vers 24 lesen können, noch vor dem Sündenfall. Aus diesem Grund verlässt ein Mann, nicht vor dem Sündenfall, aber noch bevor Gesetz oder irgendwas gegeben war. Aus diesem Grund verlässt ein Mann seinen Vater und seine Mutter, verbindet sich mit seiner Frau und wird völlig eins mit ihr. Und da beginnt dieser Faden des besonderen Beziehungsbundes, der meiner Meinung nach und unserer Meinung als Chapel nach exklusiv zwischen Mann und Frau vor Gott geschlossen wird. Mehr dazu auch an anderer Stelle, da kann ich jetzt heute nicht näher drauf eingehen. Das ist dieser eine Faden. Und der andere Faden ist dann die Beziehung zwischen Gott und dem Menschen. Und dieser Faden endet letztendlich in der glorreichen Hochzeit des Lammes, was wir vorhin gelesen haben, den Höhepunkt im letzten Buch der Bibel. Aber schon viel früher im Alten Testament finden sich in diesem Faden Vergleiche und Prophetien, die die Beziehung zwischen dem Volk Israel und auch dem Menschen und Gott mit diesem Bund der Ehe vergleichen. Das erste Mal beim Propheten Hosea. In Hosea 2, 18 bis 22, ich habe nicht alles mitgebracht, aber einen entscheidenden Satz am Anfang und dann noch Vers 22. An jenem Tag wird es geschehen, spricht der Herr, dass du mich mein Mann und nicht mehr mein Baal nennen wirst. Und ich will dich mir verloben auf ewig. Ich will dich mir verloben in Gerechtigkeit und Recht, in Gnade und Erbarmen. Ja, ich will mich dir verloben in Treue und du wirst den Herrn erkennen. So, und dieser Faden, er wird jetzt von Jesus und den Evangelisten im Neuen Testament weitergeführt. In Matthäus 9 spricht Jesus beispielsweise von sich selbst als dem Bräutigam. Und das, obwohl er unverheiratet war. Wie kann er sowas sagen? Ich kann es mir nur so erklären, dass er diese Vision, dieses Ende, diese ultimative Hochzeit von Anfang an im Herzen getragen hat. Und er damit ausdrücken wollte, worum es ihm auf dieser Welt geht. Nicht um die Befriedigung seines eigenen Willens und seiner eigenen Bedürfnisse, sondern um den Willen des Vaters zu tun und die Menschen mit Gott zu versöhnen. Und wie eng jetzt diese beiden Fäden in der Bibel miteinander verknüpft werden, wird bei Paulus im Epheserbrief am deutlichsten. Wir waren letzte Woche schon in Kapitel 4, wo er über Einheit, über den gegenseitigen Dienst in Liebe und das Leben in der Gemeinde schreibt. Und diese Gedanken führt er dann in Kapitel 5 fort und kommt dann gegen Ende dieses Kapitels konkret auf die Ehe zwischen Mann und Frau zu sprechen. Und in Vers 31 zitiert er dann diese Mose-Stelle und sagt, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden und die zwei werden völlig eins sein. Und dann fügt er hinzu, darin, Paulus, liegt ein tiefes Geheimnis. Ich beziehe es auf Christus und die Gemeinde. Er bezieht es aufeinander und sagt, darin liegt ein tiefes Geheimnis. Was genau Paulus jetzt damit sagen wollte, bleibt ein Geheimnis, unter Theologen umstritten. Wir können ihn ja irgendwann mal fragen. Aber allgemein verstehe ich diese enge Verknüpfung an dem Punkt schon fast eine Verschmelzung der beiden Fäden so, dass Paulus die menschliche Ehe, sofern sie im Willen Gottes geführt wird, in gewisser Weise wie einen Spiegel betrachtet, einen Spiegel für die Beziehung von Jesus Christus zu seiner Gemeinde. Und deswegen habe ich heute mal einen großen Spiegel für euch mitgebracht, um diesen Punkt, perfekt, danke James, mit euch ein wenig weiter zu veranschaulichen. Das hier ist sozusagen die Gesamtheit einer Ehebeziehung. Und das Ideal, das Paulus in Epheser 5 malt, ist das durch gegenseitige Unterordnung, Liebe, Achtung und Respekt innerhalb einer Ehe zwischen Mann und Frau die bedingungslose Liebe Jesu zu seiner Gemeinde in die Umgebung gespiegelt wird. Ich habe an unserer Hochzeit Vers 25 aus dem 5. Kapitel im Epheserbrief zitiert und damit Anni meine Treue versprochen. Ich habe gesagt, dass ich sie so lieben möchte, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Ganz schön idealistisch, oder? Selbst der naivste Optimist unter uns wird mir jetzt nicht glauben, wenn ich sagen würde, dass mir das die letzten 10 Jahre durchgehend gelungen ist. Und auch wenn ich Anni treu geblieben bin und sie immer noch von Herzen oder sogar noch mehr liebe, habe ich mein Versprechen von damals leider nicht immer in die Tat umgesetzt. Und jedes Mal, wenn ein Teil der Ehe eigensinnig und lieblos unterwegs ist, wird dieser Spiegel beschmutzt. Und verschmutzte Spiegel, sie verzerren, sie verstellen das Spiegelbild. Sie spiegeln nicht mehr die pure Schönheit wider. Nicht mehr den Glanz des Originals, sie verdrecken. Und nachdem Paulus schreibt, dass wir Männer unsere Frauen so lieben sollen, wie Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, lesen wir in Vers 26, er tat das, um sie zu heiligen, indem er sie im Wasserbad seines Wortes reinigte. Denn er wollte, dass die Gemeinde sich ihm wie eine Braut in makelloser Schönheit darstellt, ohne Flecken, Falten oder sonstige Fehler, heilig und tadellos. Gottes Reinigung ist die Lösung für den Schmutz auf deinem Spiegel. Das gilt jetzt im übertragenen Sinne auch für Singles, aber ich beziehe es hier explizit auf die Ehe, für Männer wie für Frauen. Wir alle brauchen immer wieder die Reinigung Gottes in unserem Leben. Ich habe letztens mit Ella, meiner 4-jährigen Tochter, daheim die Spiegel sauber gemacht. Und ich habe unten angefangen, dann kam sie irgendwann dazu und wollte unbedingt mitmachen. War super motiviert, hat dann den Glasreiniger genommen und ihr Zewa und ging überall hin und sagt, sie kann es alleine, Papa nicht helfen, alleine. Und spätestens, als sie dann beim deckenhohen Spiegel in ihrem Zimmer angekommen war, hatte sie ein riesengroßes Problem, weil sie nur ein Drittel ungefähr des Spiegels mit ihren kleinen Händen erreichen konnte und sauber machen konnte. Den Rest musste ich dann fertig machen und natürlich, als sie nicht hingeschaut hat, auch nochmal über ihren Bereich gehen, weil obwohl sie das mit ihren 4 Jahren wirklich echt gut gemacht hat, waren dann natürlich trotzdem noch einige Schlieren zu erkennen. Und in gewisser Weise bist du, bin ich, in unserem Leben, in unseren Ehen oftmals wie Ella unterwegs. Wir wollen es selber schaffen, obwohl es unser Maß weit übersteigt. Und gewisse Konflikte in der Ehe schaffen wir vielleicht auch irgendwie aus eigener Kraft zu klären, indem wir uns einfach mehr anstrengen und wir uns strecken, aber wir kommen trotzdem nicht an jeden Bereich ran. Und auch die Qualität der Sauberkeit ist am Ende nicht die beste. Jesus ermöglicht uns da eine ganz andere Qualität der Sauberkeit, indem er uns im Wasserbad seines Wortes reinigt. Was ist damit gemeint? Einerseits ist es ein Bild auf die christliche Taufe hin, aber andererseits will ich euch erinnern an diese bekannte Weinstockrede von Jesus in Johannes 15, als er sagt, jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, nimmt er weg und jede, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein wegen des Wortes, das ich zu euch geredet habe. Wasserbad des Wortes. Die Worte Jesu sind also das, was er gepredigt hat, was er zu den Jüngern geredet hat. Und diese Worte, sagt er von sich selbst, haben reinigende Kraft. Und jetzt predige leider heute ich zu euch und nicht Jesus, aber ich versuche im Kern sein Wort, das Evangelium der Gnade, zu verkünden. Und es geht darum, was Jesus zu uns zu sagen hat, wie es in unserem Jahresmotto heißt, Jesus Doppelpunkt. Falls du noch ein Notizheft brauchst, es gibt am Welcome Point immer noch welche, kannst du dir gerne abholen. Jesus Doppelpunkt. Sein Wort reinigt uns von innen heraus. Und deshalb ist es so wichtig, sein Wort zu hören, sich auch einfach in eine Predigt zu setzen und es einfach zu hören und im Geist aufzunehmen, aber es auch zu lesen. Und in dem Wissen, dass jede Metapher, jedes Bild seine Grenze hat, vergleiche ich heute das Wort Gottes mit dem besten Glasreiniger. Wenn wir sein Wort hören, kommen wir also sozusagen mit Glasreiniger in Verbindung. Aber die Frage ist natürlich, ob wir sein Wort auch glauben und anwenden, indem wir es einreiben in unserem Leben, indem wir es überall auf alles beziehen und probieren damit, unseren Spiegel wieder sauber zu bekommen. Der wird dann zwischen den Gottesdiensten nochmal gescheit gereinigt. Und weißt du, wenn du nur einzelne Bereiche deines Lebens reinigst oder der Ehe reinigst, dann gibt es immer noch Bereiche, die dann vielleicht verschmutzt bleiben. Und auf Ehe will ich das kurz beziehen, wenn man jetzt hier zum Beispiel Sexualität als einen Bereich der Ehe sieht oder hier die gute alte Kommunikation oder die Erziehung oder die Finanzen. Dann kann es durchaus sein, in dem Bild gesprochen, dass einzelne Bereiche sehr sauber sind und die Liebe Jesu zu seiner Gemeinde in ihre Umgebung sehr gut widerspiegeln. Aber andere Bereiche ziemlich verschmutzt sind und nur wenig von Jesus widerspiegeln. Ich fange jetzt nicht wieder an mit der Creme, weil das Hauptproblem war, dass ich die dann an der eigenen Hand habe. Und wenn sich in einem dieser Bereiche, egal wie du das jetzt aufteilst, das ist auch nichts Starres, das ist einfach nur mal dahingeschmissen und euch mitgegeben, wenn sich in einem dieser Bereiche viel Schmutz angesammelt hat und einer der beiden Partner nicht mehr bereit ist, das Wort Gottes zu hören und anzuwenden, dann läuft die Ehe Gefahr zu zerbrechen. Und wenn du merkst, dass ihr in eurer Ehe einen Bereich habt, den ihr einfach nicht sauber bekommt. Erstmal, egal wer da jetzt Schuld hat, ist mein Rat an dich, hol dir Hilfe. Weil es gibt Reinigungsaktionen, bei denen weitere helfende Hände notwendig sind. Und ich weiß, das ist jetzt doppeldeutig auf unsere Chapel-Putz-Aktion, die wir Helping Hands genannt haben. Helfende Hände, auch da brauchen wir noch helfende Hände. Trag dich jetzt ein für deinen Putztermin in der Chapel. Es gibt Reinigungsaktionen in der Ehe, die schaffst du nicht alleine. Da brauchst du jemanden von außen. Da brauchst du einen Berater, einen Seelsorger, einen Geistlichen, wie auch immer. Jemanden, der in deine Ehe auch sprechen darf. Und wenn du diese Botschaft heute hörst und sich in deiner Ehe viel Schmutz angesammelt hat, dann möchte ich dir echt Mut machen. Hol dir Hilfe. Und eine noch wichtigere Bitte an dich, gib nicht vorschnell auf. Denk dran, wie Jesus seine Gemeinde geliebt hat. Denk dran, dass Jesus, Gott sei Dank, in Gethsemane nicht das Handtuch geschmissen hat, sondern sich selbst hingegeben hat bis zum Tod am Kreuz. Und weißt du, selbst wenn Teile vom Spiegel schon zerbrochen sind und in Scherben daliegen, Jesus kann Wiederherstellung schenken, so wie er selbst zerbrochen wurde und wieder auferstanden ist. Bitte versteht mich auch hier richtig. Ich bin mir darüber im Klaren, dass es Situationen in einer Ehe gibt, die nicht mehr tragbar sind und wo man auch aus Schutz vor sich selbst, vor Kindern, Grenzen setzen muss. Und auch solche Ratschläge gebe ich im seelsorgerlichen Gespräch Menschen mit. Obwohl ich überzeugt davon bin, dass die Bibel Scheidung als absoluten Notfallplan in einer gefallenen Welt sieht, weil die Bibel um unser Herz weiß, das immer wieder korrumpiert wird von allen möglichen Kräften. Aber ihr Ideal, ihr Spiegel ist an sich eine Ehe, die bis, dass der Tod euch scheidet, hält. Und an all die Geschiedenen unter uns, bei denen das jetzt vielleicht auch nicht 10, 15 Jahre her ist und die das schon Ja und Amen bestätigen können, sondern wo das vielleicht auch noch frischer ist oder auch die Wunde noch nicht geheilt ist. Ich will einfach Psalm 34 mit euch lesen. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind und hilft denen, deren Geist zerschlagen ist. Er ist der Gott der Wiederherstellung, der dein Herz wieder ganz machen kann, sodass du wieder fähig bist, Gott und andere Menschen von Herzen zu lieben und ihnen zu vertrauen. Ein anderes Bild, das hier hilfreich sein kann, um das in der Ehe die Dynamiken zu verstehen, sind die vier Jahreszeiten. Wie in der Natur, glaube ich und glaube vor allem auch der Autor Gary Chapman, dass es in der Ehe Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter gibt. Früher oder später wird jede Ehe in herausfordernde Zeiten kommen. Es ziehen unangenehme Herbststürme auf oder man rutscht sogar in einem oder in mehreren Bereichen in die Kälte des Winters ab. Die Frage ist dann, wie man wieder in den aufblühenden bzw. den warmen Sommer zurückkommt. Ganz egal, wie frisch oder wie lange du schon verheiratet bist. Und ihr Verheirateten könnt euch ja mal konkret darüber Gedanken machen, mit welcher Jahreszeit ihr eure Ehe momentan beschreiben würdet. Frühjahr, Sommer, Herbst oder Winter. Und wenn dir das zu allgemein ist und du das alles ein bisschen komplexer darstellen möchtest, dann kann man das auch für einzelne Bereiche deiner Ehe machen. Nämlich man kann überlegen, hey, sind wir mit unseren Finanzen, das heißt jetzt nicht, dass viel Geld auf dem Konto ist, aber sind wir mit unseren Finanzen im Frühling, im Sommer unterwegs? Oder hat sich da vielleicht Herbst eingeschlichen? Oder hat sich da schon Kälte eingeschlichen, indem du dich mit der Situation, dass ihr zwei getrennte Konten habt und jeder so sein Ding lebt, abgefunden habt? Wisst ihr, es gibt so viele christliche Bücher, so viele Angebote und Kurse, die dir letztendlich dabei helfen wollen, mit deinem Partner wieder in den Frühling beziehungsweise in den Sommer der Ehe zu kommen. Und da draußen gibt es so viele verschiedene Werkzeuge und Strategien, die auch alle ihre Berechtigung haben, weshalb wir auch später noch zu Amore, einem Ehe-Event, einladen werden und die mit Sicherheit auch hilfreich sein können. Aber, und darum geht es mir heute an diesem Sonntag in allererster Linie, vor all diesen Werkzeugen, vor all diesen Tools braucht es eine herrliche, eine gesunde Vision von Ehe und Single-Sein aus dem Wort Gottes heraus und nicht aus irgendwelchen Hollywood-Filmen, deinen Bedürfnissen oder dem Zeitgeist unserer Gesellschaft. Und hier komme ich zurück zum Anfang. Unsere erste Berufung als Christen ist nämlich die Beziehung zu Jesus. Zuerst steht Jesus und dann kommt ein Doppelpunkt. Und hinter diesem Doppelpunkt kommt deine Ehe, kommt dein Single-Sein, kommen deine Kinder etc. Und hat alles auch ihre Wichtigkeit. Aber zuallererst sind wir als seine Gemeinde, wie in Hosea beschrieben ist, verlobt auf ewig mit Jesus. Wir gehören ihm und das Ziel deines und meines Lebens ist und bleibt die ultimative Hochzeit, die ewige Vereinigung mit unserem Bräutigam. Und die Praktiker fragen sich jetzt vielleicht, ja okay, was hat das jetzt mit meinem Leben heute zu tun? Das klingt so groß, so mystisch, so geheimnisvoll. Soll ich jetzt jeden Tag darüber nachsinnen, wie toll die Hochzeit des Lammes sein wird? Man muss es nicht unbedingt den ganzen Tag, aber ich glaube, den meisten von uns wird es mit Sicherheit gut tun, wenn wir mehr darüber nachsinnen, wie diese Hochzeit sein wird, als über die belanglosen Dinge unseres Alltags. Aber die eigentliche Antwort, was es jetzt mit unserem Leben zu tun hat, und das hat mich gepackt. Die Antwort liegt in der Bibelstelle Offenbarung 19 selbst. Es wird nämlich beschrieben, wie die Braut sich bereit macht, gereinigt wird, das hatten wir jetzt. Und dann heißt es in Offenbarung 19, Vers 8, das kostbare Leinen ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Ich habe mal Hoffnung für alle Übersetzungen mitgebracht, für alle, die nicht wissen, was die Gerechtigkeit der Heiligen ist. In reines, strahlend weißes Leinen durfte diese Braut sich kleiden. Das Leinen ist ein Bild für die gerechten Taten der Menschen, die zu Gott gehören. Puh, was für ein Bild. Unsere Taten, das, was du hier und jetzt auf der Erde tust, wird bei der Hochzeit des Lammes eine Rolle spielen. Es wird der Schmuck sein, mit der wir als Braut Christi, die Gemeinde, geschmückt sein werden. Jetzt riechen wir protestantisch geprägten Christen ja immer und überall die Gefahr der Werkegerechtigkeit. Und dann sagen wir, allein aus Gnade sind wir doch errettet, Gabriel. Das ist und bleibt völlig richtig. Aber diese Gnade, sie führt uns eben nicht in eine Werkelosigkeit, sondern sie verändert uns von innen nach außen, sodass wir das mehr und mehr tun, was Jesus gefällt. Liebe ohne Handlung, ohne Auswirkung auf dein Leben, ist wie ein romantisches Luftschloss. Wahre Liebe, sowohl zu einem Menschen als auch zu Gott, sie wird sich immer in irgendeiner Art und Weise zeigen. Und wenn es heißt, seine eigene Fehlbarkeit einzugestehen und Entschuldigung zu sagen, dann ist es eine riesige Handlung der Liebe. Und es nennt die Bibel Vergebung. Und es ist der Hauptwirkstoff im Glasreiniger Gottes. Und welche Ehebücher du noch liest, welche Tipps du dir noch holst, an Vergebung kommen wir nicht vorbei, wenn wir einen sauberen Spiegel leben wollen. Wir werden jetzt gemeinsam das Abendmahl feiern. Und genau diese Vergebung von Gott empfangen. Wir wurden schon eingesprüht heute mit dem Glasreiniger, dem Wort Gottes. Und das Abendmahl, es ist jetzt eine Handlung, wie wir das anwenden, wie wir das nehmen, wie wir das in den physischen Leib reinbringen. Jetzt glauben wir als Protestanten natürlich nicht, dass wir da den tatsächlichen Leib und das Blut Jesu zu uns nehmen. Aber es ist diese Symbolwirkung, dass wir sagen, es ist nicht einfach irgendwo in der Idee vor 2000 Jahren philosophisch am Kreuz passiert, sondern es ist wirklich passiert. Und es hat eine Auswirkung auf mich. Es hat eine Auswirkung auf meinen Körper, auf meine Seele und auf meinen Geist. Und von ihm empfange ich Vergebung. Und zwar nicht, um einen Freibrief, um einen Erlass zu bekommen, sondern in erster Linie, um die Kraft zu bekommen, es morgen, es heute Nachmittag anders zu tun, nämlich voller Liebe. Und ihr dürft auch so gerne als Ehepaare zusammen Abendmahl feiern. Fangt jetzt nicht mit dem Bekennen von allem an, das dauert wahrscheinlich zu lange. Sagt einfach Entschuldigung. Sagt einfach, es tut mir leid, Schatz. Und dann sagt zusammen, es tut uns leid, Gott. Es tut uns leid, wo wir eigensinnig gehandelt haben, wo wir nicht nach deinem Willen gelebt haben, wo wir nicht diese herrliche Liebe von Jesus zu seiner Gemeinde in unser Umfeld gespiegelt haben, sondern unseren Schmutz, unseren Dreck, unsere Wut, unseren Zorn. Und Jesus, wir geben das alles hin und wir empfangen deinen Leib, wir empfangen dein Blut und wir nehmen dieses Mahl in dem Bewusstsein, dass wir fehlbar sind, dass wir Gnade bedürfen und dass du uns liebst und annimmst. Amen. Die Welcomer gehen jetzt rum und ihr dürft euch einfach dort einen Becher nehmen. Dort ist Oblate oder Keks und Traubensaft und das könnt ihr jetzt einfach an eurem Platz nehmen, mit eurem Ehepartner zusammen, alleine. Und dann gehen wir nochmal gemeinsam in den Lobpreis und proklamieren, dass wir ihm gehören, dass wir seine Kinder sind. Amen.